SWR Kultur. Lesenswert Feature.
Das Entsetzen. Wir sahen es nicht, als es längst nah, als es schon fast auf der Schwelle war. Es zeigte noch nicht sein Gesicht. Auch wussten wir nicht, wie wir es nennen sollten. Wir taten uns schwer, redeten lange in Diplomatensprache um den Brei herum. Sollten wir es Heimtücke nennen, Wortbruch, ein Komplott gegen alle, das Böse? Wir sind keine Kinder mehr und halten wenig von Feindbildern. Die Katastrophe ist schon so lange her, dass wir sie nur aus Filmen kannten, Dokus im Mitternachtsfernsehen, Schwarz-Weiß-Aufnahmen, Archivmaterial. Den Heerwurm im Grenzland, die Kaltfront, von Osten her eine namenlose Gefahr. Das Wort war uns nicht mehr geläufig. Etwas aus der Welt der Vergangenheit. Das ewig Gestrige, ein Mythos, der Tod bringen würde, unermessliches Leid für viele.
Krieg ist keine Metapher. Über Lyrik im Ausnahmezustand. Feature von Norbert Hummelt.
Mein Name ist Urs Grünbein. Ich schreibe Gedichte seit vielen Jahren. Und im Augenblick stehe ich hier im Volkspark Friedrichshain ganz hoch oben auf dem Bunkerberg. Unter mir, unter meinen Füßen im Erdreich sind die Trümmer des ehemaligen Flak-Bunkers Friedrichshain. Aber dann war es plötzlich da, auf allen Kanälen, in aller Munde, brach ein in jeder Existenz weit und breit, mit der Geschwindigkeit von Raketen, nicht solchen, die am Silvesterfest krachten, echten Raketen, Granaten und Bomben, die ganze Wohnblocks zerfetzten, Menschen in Keller trieben und U-Bahn-Schächte, die Tage vergiftend, alle Tage, mit etwas Entsetzlichem, Bleischwerem, das sich über die Landschaften legte, über Schulen, Flughäfen, Krankenhäuser, eine Druckwelle, die uns sofort überrollte, selbst die Blumen am Friedhof entwurzelte und alles teilte in ein Davor und Danach.
My name is Helena Krug. I'm a writer, translator and researcher of history of literature, especially Ukrainian Baroque literature. And now we are in Berlin on a literary project, Black Sea. I don't know the title. I don't remember the title, sorry.
Mein Name ist Helena Krug. Ich bin Schriftstellerin, Übersetzerin und Dozentin für Literatur, besonders für ukrainische Barockliteratur. Und jetzt bin ich in Berlin zu einem literarischen Projekt. Irgendwas mit Schwarzem Meer. Der Titel fällt mir gerade nicht ein.
Bitte schön, Schwarz.
Okay. Ich bin Jewgeni Preger. Ich bin 1989 in der Ukraine geboren, in Kharkiv. Und lebe seit 1999 in Deutschland. Wobei in Deutschland kann man nicht mehr sagen, seit 2 Wochen bin ich in Wien.
Ja, ich bin Zlata Ruschall und ich bin Schriftstellerin. Ich schreibe Lyrik, Kurzprosa, vielleicht auch lyrische Prosa, also auch Romane. Und habe auch Literaturwissenschaft gemacht und bin gespannt auf das Gespräch.
Ich bin Karl-Heinz Ott, bin Schriftsteller und wir sitzen jetzt bei uns zu Hause in unserem Haus in der Nähe von Freiburg. Der Krieg begegnet mir beim Stichwort Grimm, weil eben mein Onkel, der Bruder meiner Mutter, dort vermisst ist. Und deshalb kenne ich den Namen Grimm als ein Bub vom Land, der nun wirklich keine weltpolitische Orientierung hatte damals. Aber der Name Grimm ist mir seit ganz frühen Jahren bekannt.
Im März 2014 besetzt und annektiert Russland völkerrechtswidrig die ukrainische Halbinsel Krim im Schwarzen Meer. Zur selben Zeit beginnen die von Russland gesteuerten Kämpfe zwischen den Separatisten im Donbass und der ukrainischen Armee. Aber erst mit der russischen Invasion vom 24. Februar 2022 dringt ins Bewusstsein der meisten Menschen im westlichen Europa vor, dass wieder Krieg ist auf ihrem Kontinent.
Das ist neu und das ist völlig unvorhergesehen und eigentlich auch ein Schock. Das hätte ich nicht gedacht, dass Kriegskonstellationen wieder so aufbrechen können. Und ich sehe natürlich die Ursachen auch für diesen heutigen Krieg, den Angriffskrieg auf die Ukraine von russischer Seite, noch in diesem Zusammenhang. Der kommt ja nicht aus dem Nichts. Der hat praktisch eine historische Verbindung zu diesem Zweiten Weltkrieg. Und hätte nicht gedacht, dass es wieder so heiß werden wird. Nachdem der Kalte Krieg nun so lange vorbei ist, ein echter heißer Krieg wieder da ist, der auch kreuzgefährlich ist für ganz Europa.
Worte zu finden für das Unvorstellbare ist seit jeher die Aufgabe der Literatur. Aber wie kann man über das Grauen des Krieges Gedichte schreiben? Darf man es überhaupt?
Ja, Literatur und Krieg ist eigentlich von früh an zusammengehörig gewesen. Homer, die Ilias. Die Odyssee findet nicht mehr im Krieg statt, aber sie basiert auf dem Krieg und auf dem Versuch, wieder nach Hause zu kommen. Oder wenn wir bei Hölderlin sind, er war der ganz große Pindar-Verehrer. Pindar war der Sänger der Kämpfe und der Helden. Also insofern stimmt das Bild, das man vielleicht so gemeinhin in einem gewissen vordergründigen oder auch naiven Sinn von Dichtung besitzt, dass Dichtung eher mit dem Schönen, Guten und Wahren zu tun hat und eher den Frieden besingt, stimmt insofern nicht.
Du kömmst, o Schlacht, schon wogen die Jünglinge hinab von ihren Hügeln, hinab ins Tal, wo keck herauf die Würger dringen, sicher der Kunst und des Arms.
Es werden Helden besungen, es wird das Kämpfen besungen, es wird Mut besungen, es wird auch das Vaterland besungen. Und insofern kann man sagen, das gehört fast zur Gründung der Dichtung hinzu. Also zumindest die wir kennen aus dem abendländischen Zusammenhang.
Als im August 1914 der Erste Weltkrieg ausbricht, brandet eine Welle der Begeisterung durch ganz Europa. Sie äußert sich nicht zuletzt in Gedichten. Viele fühlen sich berufen, erstmals überhaupt zur Feder zu greifen. Allein im August 1914 sollen in Deutschland rund 50.000 Gedichte entstanden sein. Für ganz Europa werden bis Jahresende gar 1 Million Gedichte gezählt. Auch namhafte Dichter lassen sich von dieser Euphorie zeitweilig anstecken. Unter ihnen Rainer Maria Rilke. Er hat gerade die Oden Hölderlins gelesen und nimmt umgehend deren Ton auf.
Zum ersten Mal sehe ich dich aufstehen, hören gesagter, fernster, unglaublicher Kriegsgott. Wie so dicht zwischen die friedliche Frucht furchtbares Handeln gesät war, plötzlich Erwachsenes.
Im März 2022, nach dem russischen Überfall, ruft der ukrainische Kulturminister seine Landsleute dazu auf, den Krieg zu besingen. Jedes Gedicht, jede Zeile, jedes Wort sei bereits ein Teil der ukrainischen Geschichte, heißt es auf dem Lyrikportal Poesie der Freien.
Nach unserem Sieg müssen sich zukünftige Generationen an das erinnern, was wir durchgemacht haben, und sich von Mut und heldenhaftem Kampf inspirieren lassen.
Für Gedichte ist das eine prekäre Ansage. Zumindest dann, wenn sie mit Kunstanspruch verfasst werden. Die Autonomie des Gedichts verträgt sich nicht gut mit patriotischer Gesinnung. Die unabdingbare Vielstelligkeit des Ausdrucks, wie eine berühmte Lyrikdefinition von Paul Celan lautet, ist nicht zu halten, wenn das Gedicht sich weltanschaulich dienstbar macht. Soweit die Theorie. Dennoch geraten Lyrikerinnen und Lyriker in Konflikt, wenn etwas derartiges geschieht wie der Ausbruch eines Krieges. Auf einmal ist fragwürdig, was zuvor als gesetzt galt. Jewgeni Breger sitzt im Flughafencafé Admiral in Wien. Er hatte gerade einen Gedichtband fertiggestellt, als der Krieg begann. Er ließ ihn aber nicht drucken und fing noch einmal ganz neu mit dem Schreiben an.
Ich habe zunächst einmal festgestellt, dass ich das große Bedürfnis habe, über die Ereignisse in der Ukraine zu schreiben, beziehungsweise darüber zu schreiben, was sie mit mir machen, wie mich das Ganze angeht. Der Gedichtband, den ich vorher fertig hatte, kurz bevor der Überfall stattgefunden hat, war wahrscheinlich ein sehr formstrenger, sehr konservativer, klassischer, barocker Gedichtband, in dem ich mir sehr viele Gedanken über Form gemacht hatte. Und mein erster Gedanke für die neuen Texte, oder als ich überhaupt angefangen habe, neu zu schreiben, war, dass mir Form grundsätzlich in diesem Zusammenhang unheimlich zynisch vorkommt. Ich flieg über Bergkämme, ich flieg über Flusstäler, ich fliege über den Mount Ich und tauch durch einen Speichelozean. Es ist ein Krieg in mir, der will mich ziehen, zieht aber andere. Und ich denk mich nur, denk hin. Ich habe immer den Ansatz gehabt, dass ich für das Thema, worüber ich schreibe, oder für den Gegenstand, über den ich schreibe, die passende Form suchen will. Und ich hatte keinerlei Mittel oder keine Vorstellung davon, wie darüber zu schreiben ist. Deswegen war meine einzige Lösung für mich, so mündlich wie möglich bleiben und die Form so sehr wie möglich in den Hintergrund treten zu lassen.
Der Krieg ist sozusagen der Einbruch des Realen in jedes Leben, also auch sehr entfernte Leben. Und das heißt tatsächlich für die Literatur der Betroffenen sowieso. Und da war völlig klar, dass praktisch jeder ukrainische Autor von heute und eigentlich einfach auch jeder russische dazu seine Haltung wird finden müssen.
Wir haben zu Hause immer Russisch gesprochen und ja, wir hatten eigentlich immer russischsprachige Bekannte, Verwandte. Und ich habe dann Slawistik studiert, also bin dann nochmal auf dem theoretischen Weg da reingekommen in das Thema russische Sprache, Kultur, Literatur, habe promoviert auch über Dostojewski und das 19. Jahrhundert.
Slata Roschal wurde 1992 in St. Petersburg geboren und kam mit 5 Jahren mit ihren Eltern nach Deutschland.
Ja, das ist so eine Sache. Ich habe früher auf Russisch geschrieben. Ich hatte Kurzprosa auf Deutsch und Lyrik auf Russisch. Und dann habe ich angefangen vor, ich weiß gar nicht wann, vielleicht so 2017, habe ich angefangen, meine eigenen Gedichte zu übersetzen ins Deutsche und dann auch auf Deutsch zu schreiben. Also jetzt schreibe ich eigentlich nur auf Deutsch, aber es gibt immer dieses Thema von Mehrsprachigkeit, von diesem interkulturellen, wenn ich sowas wie Heimat oder Muttersprache oder Familie zugewiesen bekäme. Aus gesetzlicher oder moralischer Notwendigkeit etwa wüsste ich es dringend loswerden wollen, jemandem übergeben, der es nötiger hätte. Ich habe meine Eltern lange nicht mehr gesehen. Ohne sie lebe ich ruhiger, gelassener, schäme mich nicht für meine sinnlose Arbeit, obszöne Kleidung, staubige Wohnung, schwache Sprache, falsch erzogenes Kind, brauche mich nicht zu rechtfertigen. Wenn es Krieg gäbe, Steine in den Fensterscheiben, wäre es nie unser Haus, nie unsere Fenster, wir bleiben kurzzeitige Mieter, ziehen von Haus zu Haus, von Ort zu Ort, wir verzichten auf das gelobte Land. Ohne Muttersprache lässt sich die Welt endlich hinterfragen. Erweist sich als ein Kunstgriff, eine Maschinerie aus Verweisen und Befehlen, also brauche ich nichts von dem, meine Eltern wissen nicht, wo ich wohne, meine Freunde wissen nicht, welche Sprache ich spreche, nur Gerechtigkeit brauche ich. Wenn ich mein Kind anschreie, wenn mein Kind mich anschreit, wenn ich die Einzige bin, die mein Kind nötig hat, obwohl es 20 Großeltern verdient hätte, wenn mein Körper nicht aushalten kann, was ich von ihm will, kapituliert, zurückfällt, das bringt mich zum Zittern aus Wut. Dann könnte ich Fenster einschlagen mit den Fäusten oder mit einem Küchenmesser mir meine Zunge in kleine Stückchen zerschneiden.
Nimm mich, Gott. Meine Augenblicke sind lang wie 1000 Züge. Zieh mich, Gott, aus der Misere. Pflastere die Pfade meiner Liebsten mit Sucht und Substituten. Schneid dir das dritte Auge ein mit einem Schweizer Messer. Lieber Gott, o Gott, aus Schlamm sei dein Hirn, damit du mich verstehst. Damit du meine Liebsten trägst durch grelles Denken und Dunkelheit, verkleidet als Licht. Und Musik auf Gelenken, Friede, ohne Krieg.
Seit dem russischen Überfall sind ukrainische Autorinnen und Autoren viel unterwegs. Während ihr Land sich gegen den Aggressor wehrt, reisen sie von Festival zu Festival, um ihre neuen Texte zu lesen. Mehr noch, um die Situation zu erklären, in der sie sich befinden. Im Juni 2022 eröffnet Halina Kruk das Poesiefestival Berlin mit einer Rede unter dem programmatischen Titel »Krieg ist keine Metapher«.
Good afternoon. At the beginning, I would like to say thank you for your support and for the possibility to be here and to talk about Ukraine. My speech will be in Ukrainian, but you have a translation.
Im Juni 2014 habe ich, während die russischen Panzerkolonnen in die ukrainischen Gebiete Donetsk und Luhansk rollten, auf einer Lesung im guten alten Europa gesagt, in einer Situation wie dieser könnten wir Ukrainer nur schwer über Dichtung sprechen. Woraufhin sich die Moderatorin, eine 30-jährige Russin aus Berlin, dazu aufschwang, mich darüber zu belehren, dass Dichtung jenseits des Krieges stünde, dass die große russische Kultur über den Krieg erhaben sei, dass Tsvetaeva, Akhmatova oder Pasternak sich nie zu solchen profanen, trendigen Themen wie Krieg herabgelassen hätten. Sie hätten in die Ewigkeit geschaut, seien über all das erhaben gewesen. Und was hätte das überhaupt mit Russland zu tun? 8 Jahre lang haben wir versucht, uns Gehör zu verschaffen. Hey, bei uns ist Krieg. Ein Teil unseres Landes ist besetzt. Jeden Tag werden hier Menschen getötet. Wir wurden gemaßregelt und belehrt, als wären wir bockige Kinder. Ihr dürft nicht zurückschießen. Dann hört es auf. Zeigt euch klüger. Seid erhaben. 8 Jahre lang hat Russland militärisch aufgerüstet und sich auf den vollumfänglichen Einmarsch vorbereitet. Der Appetit ist gewachsen.
Für Halina Kruk ist mit dem russischen Überfall auch das Band einer vormals gemeinsamen literarischen Kultur zerschnitten, mit direkten Folgen für ihre Auffassung von Poesie. Dabei unterscheidet sie zwischen russischen und russländischen Dichterinnen und Dichtern. Russisch bezeichnet die ethnische Zugehörigkeit, russländisch dagegen die Staatsangehörigkeit.
Die russländischen Dichter haben weiter verbissen in die Ewigkeit geschaut und dabei nicht gemerkt, wie ihr Land zu einem autoritären Staat geworden ist, der die Demokratie imitiert und zugleich das Narrativ von der eigenen Größe pflegt. Wer gar nicht mehr zurechtkam, ist emigriert und hat weiter die russische Kultur präsentiert wie eine hehre Fassade Russlands. Ich nehme an, Ihnen, die Sie mit den besten Zeugnissen russländischer Kultur aufgewachsen und vertraut sind, werden meine Worte nicht gefallen. Sie brauchen ihnen auch nicht zu glauben, wie auch die Bewohner von Borodjanka, Ostomel und Butscha bei Kiew nicht glauben wollten, dass die Russen gekommen waren, um sie, die unbewaffneten Zivilisten, zu töten. Ohne Grund, ohne Ursache. Ohne Unterschied. Männer oder Frauen, Kinder und alte Leute, töten, vergewaltigen, platt machen. Ich wüsste keine Metaphern, mit denen man diese Worte attraktiver oder doch immerhin weniger schockierend wirken lassen könnte.
Metapher. Von griechisch Metaphora, Übertragung. Die dichterischste der rhetorischen Figuren. Uneigentliche Redeform. Bildlicher Ausdruck für einen Gegenstand, eine Eigenschaft oder ein Geschehen.
Gegen Leute mit Maschinengewehren helfen keine Metaphern. Wenn dein Auto, mit dem du und deine Kinder dem Krieg zu entfliehen versuchen, von einem Panzer überrollt wird, hilft kein Gedicht. Wenn du tagelang vor dem verschütteten Keller eines Hochhauses ausharrst und hörst, wie drinnen deine Kinder und Enkel schreien, du sie aber nicht rausholen kannst, ist Poesie fehl am Platze. Die Geschehnisse sind ein starker Stoff. Darüber könnte ein europäischer Autor ein Buch für die Ewigkeit schreiben, das noch und noch gelesen wird. Aber jemand, der das selbst erlebt hat, wird dieses Buch nicht schreiben. Denn keiner hat die Kraft, all das durchzustehen und anschließend anderen diesen Schmerz zu erklären.
Halina Kruks Rede wird auf Zeit Online kontrovers diskutiert.
Danke, das ist das Wahrste, was ich je über dieses Thema gelesen habe.
Dass Gedichte gegen Krieg nicht helfen, ist die größte Lüge, die ich je gehört habe.
So klar, so schonungslos, mit dem richtigen Maß an Zuversicht.
Sehr beeindruckend und wahr, brutal ehrlich. Allerdings widerspreche ich in einem Punkt. Viele Literaten und andere Künstler sind durch eigene Erlebnisse im Krieg tief geprägt, traumatisiert und verändert worden und haben dies natürlich in ihrer Kunst verewigt.
Bei dieser Rede hatte ich wiederum sehr viel Bauchschmerzen und ich fand das alles sehr problematisch, also vom Inhaltlichen her genauso wie vom Ästhetischen, wie dieser Text überhaupt gemacht ist. Dann unterscheidet sich hier zwischen quasi normaler Poesie, die irgendwas Erhabenes hat, Gehobenes, Lebensfremdes. Und das klingt für mich ein bisschen wie ein sowjetischer Literaturunterricht. Und ich frage mich, über welche Poesie redet sie denn? Also ich schreibe nicht auf die Art erhoben, lebensfremd und so weiter. Sie spricht ja auch ständig von Metaphern. Der Krieg ist keine Metapher. Aus meiner Sicht müssen Metaphern gar nicht in einem Gedicht vorhanden sein. Das ist nicht unbedingt das, was Gedichte charakterisiert.
Ich hatte nie das Bild von Dichtung, dass sie sich mit Ewigkeitsfragen beschäftigt, in dem Sinne, dass diese Ewigkeitsfragen, die natürlich alle drinstecken, aber sie sind doch immer gebunden oder gehen von unserer konkreten Erfahrung aus. Und diese konkreten Erfahrungen könnten von Sehnsüchten vielleicht nach Ewigkeiten, aber sie erzählen nicht, wie Religionen erzählen, davon, dass es diese Ewigkeiten gibt. Es ist eher ein Problem mit den Ewigkeiten, dass wir ihr nicht sicher sein können und dass wir aus dem Alltag nicht einfach ausstellen können in die ewigen Sphären. Insofern kenne ich eigentlich auch keine Dichtung, von der ich sagen würde, sie hat es mit dem Ewigen als solchen nur zu tun.
Ich verstehe diese Schärfe, mit der das auch vorgetragen wurde hier von Halina Krug, gegenüber denen, die zum Teil eben aus der russischen Kultur kommend, die Sachen doch sehr aus der Ferne komfortabel betrachten. Immerhin ist dann immer noch zu fragen, sind sie denn eigentlich Kriegsgegner? Verurteilen sie das, was ihre Regierung macht? Oder sind sie eben sogar Befürworter? Denn es gibt ja inzwischen da drüben, habe ich gehört, auch eine Kriegsbegeisterungslyrik. Es gibt sozusagen eine Putin-Literatur, die schießt da richtig ins Kraut, wo die Leute eben mit vollen Trompeten diesen Krieg rechtfertigen und feiern und die Toten verhöhnen.
Vielleicht sollte ich auch sagen, dass ich diesen Krieg furchtbar finde und für Russland aber auch sehr furchtbar. Also rein menschlich bin ich natürlich auf ihrer Seite. Aber solche Sätze, die sind halt rhetorisch sehr emotional ergreifend. Und das Problem an ihnen ist, man kann die Russen, die Ukraine, die Russländer und die Ukraine oder wen auch immer einfach ersetzen durch Israelis und Juden oder Araber und Palästinenser oder Deutsche und so weiter. Das ist völlig egal. Und einfach wie das rhetorisch funktioniert, das ist halt sehr ungut. Das kann halt von jeder Seite in Bezug auf jeden Krieg genutzt werden, diese Bilder. Deine Kinder, deine Enkel, wenn du siehst, wenn dein Mann und so weiter.
Es ist eben in holzschnittsartiger Klarheit jetzt der Fall, was Carl Schmitt sozusagen als Normalität beschreibt. Und ich würde das im Unterschied zu Carl Schmitt nicht als Normalität beschreiben. Aber es ist der radikalste Fall von Freund-Feind. Und für Carl Schmitt ist das ja eine Notwendigkeit, weil er sagt, anders kann der Mensch sich nicht orientieren und anders bekommt er keine Identität. Das ist nicht meine Position, aber im Krieg kriegt man von außen, wenn man angegriffen wird, plötzlich die Identität zugeschrieben. Dann muss man sich auch nicht wundern, wenn die Angegriffenen sagen, ja, wir sind jetzt nur noch zum Beispiel Ukrainer und wir wollen auch nichts mehr von Puschkin wissen.
Die Entfesselung eines Krieges treibt auch Dichter und Dichterinnen dazu, sich zu positionieren. Sei es in kriegsverherrlichender oder pazifistischer Weise. Prominente Beispiele für beide Richtungen finden sich auch in der englischen Lyrik des Ersten Weltkriegs.
Sollte ich fallen, denke nur daran, da ist ein Fleck in einem fremden Feld, der ist für immer England.
So beginnt Rupert Brookes patriotisches Sonett The Soldier. Dagegen Wilfred Owens' Anthem for Doomed Youth, Hymne für die todgeweihte Jugend.
Was für Totenglocken jenen, die sterben wie Vieh. Nur der monströse Zorn der Kanonen.
Auch in Versen, die die blutige Realität des Schlachtfelds in den Blick zu nehmen versuchen, waltet ein hoher, feierlicher Ton, dem zu entgehen schwer ist. Gelungen ist das dem 1915 gefallenen deutschen Postbeamten August Stramm. In seinen expressionistischen Kurzgedichten schuf er eine Form des lyrischen Stenogramms, die noch spätere Autoren wie Ernst Jandl anregte.
Patrouille, die Steine feinden, Fenster grinst Verrat, Äste würgen, Berge, Sträucher blättern raschlich, Gellen tot.
Also Stramm, der da richtig sprachliche Experimente vornimmt und das Abgehackte der Sprache, aber eben auch das Maschinengewehr-Tackern etwa irgendwie versucht, mimetisch nachzubilden.
Im Ersten Weltkrieg sterben zahlreiche Autoren der expressionistischen Generation. Viele haben Gedichte hinterlassen, in denen das Grauen des Krieges festgehalten ist, wie bei Georg Trakl der Horror der Schlacht bei Grodeck, auf dem Gebiet der heutigen Ukraine.
Alle Straßen münden in schwarze Verwesung.
An allen Fronten und bei allen Kriegsparteien sind Dichter beteiligt. Die italienischen Futuristen haben das Maschinenhafte und Militärische schon vor 1914 in ihrem Programm. Ernst Jünger schreibt sein Kriegstagebuch in Stahlgewittern. Im neutralen Zürich entsteht die Dada-Bewegung, die den Irrsinn als Unsinn ausstellt und sich ihm auf diese Weise zu entziehen versucht. Die Literaturgeschichte der Moderne ist in diese Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts verstrickt. Aus dem Zweiten Weltkrieg ist auf deutscher Seite vor allem Schweigen und Verschweigen hervorgegangen. Die Verbrechen von SS und Wehrmacht werden von denen, die dabei waren, nicht in Dichtung bezeugt. Man will das vergessen. Die Todesfuge von Paul Celan, dessen Eltern im Zwangsarbeiterlager ermordet worden waren, macht dieses Fehlen umso deutlicher. Auch die Trauer über das Bombardement der Städte wird in der deutschen Nachkriegsliteratur weitgehend ausgespart. Der Schriftsteller W.G. Sebald hat das in seinen Thesen zu Literatur und Luftkrieg vor Jahren eingeklagt. Ein markantes Beispiel ist die Zerstörung Dresdens. Als Nachgeborener hat sich Durst Grünbein an dieses Thema herangewagt. Zuletzt mit seinem Bericht »Der Komet«. Zuerst aber mit Gedichten.
Ja, das Thema der Untergang der Stadt beginnt schon sehr früh für mich. Man hat sich damals, glaube ich, auch gewundert, in einer Zeit des tiefsten Friedens in Europa, sozusagen der Entspannung, lange nach dem Kalten Krieg, schreibe ich da plötzlich an so einem Zyklus, verfolge das über mehrere Jahre, der den Untergang Dresdens sozusagen thematisiert. Besenhexe kocht, kocht Glas, Metall, Asphalt und Stein, Porzellan oder Poem vom Untergang meiner Stadt. Besonders diesen Untertitel hat man mir schwer übel genommen. Wieso sagt ein so Nachgeborener, wieso spricht er von seiner Stadt? Darf der das? Und so fort. Aber das ist selber ja thematisiert in diesem Zyklus, also auch das schwierige Verhältnis dazu. Kann man sich überhaupt so einen Ort wieder aneignen? Was ist die eigene Stellung eben als Nachgeborener? Das Greenhorn kommt da drin vor und in mehreren Stimmen sozusagen zerbrochen. Das Für und Wider, auch gerade von Gedenkkultur. Porzellan 2. Klar die Frostluft, unterm Flügel Augenweide, lud der Fluss ein schlankes S die Bomberstaffeln ein. Nachts der Stadt blieb keine Zeit, sich anzukleiden. Besenhexe kocht, kocht Glas, Metall, Asphalt und Stein. Bombe, Bombe, blank poliert, fiel durch den Schacht, tonnenweise Schrott in den Mätressenschoß. Augusts Pracht, nie gut zu machen diese Nacht. Schwarz vom Phosphorbrand, das sandsteinhelle Schloss. Spaniens Himmel flammte auf, und Coventry und Guernica. Von der Bella Antebellum nichts mehr da. Meine Mutter war zu dem Zeitpunkt in Dresden, hat das durch einen großen Zufall überlebt, zusammen mit ihrer Schwester. Also ich habe das aber eben auch durch die besondere Dresdner Situation immer als sehr nah empfunden. Nicht erst heute etwa, nicht erst jetzt, wenn wir über neue Kriege reden, auch in Europa, sondern durch den Ort, aber eben auch durch die Familienüberlieferung war das stets präsent. In meiner Jugend noch sehe ich in der Innenstadt von Dresden eben Trümmerhaufen. Das geht natürlich um diese Vorstellung Dresden als besonders schöne Stadt, die immer beworben wurde, eben sozusagen als eine Perle unter diesen deutschen Städten, die schönste italienische Stadt nördlich der Alpen, wie gesagt wurde. Schwarz vom Phosphorbrand, das sandsteinhelle Schloss. Entzündet hat sich das Ganze eigentlich an diesem Gedenkritualen, die jedes Jahr wieder, genau am 13. Februar, in Dresden stattfinden. Die gab es früh schon zu DDR-Zeiten. Da gibt es so verschiedene Phasen der Aneignung, auch der politischen Aneignung dieser Katastrophe. Und gleich nach der Wende, da wird es praktisch zu einem Treffpunkt der Deutschnationalen bis hin eben auch von Neonazis, die jetzt wieder diese Opferlegende stark machen.
Über einen Krieg zu schreiben, aus weiter zeitlicher Distanz, ist etwas anderes als ein Schreiben mitten im Krieg, aus der Not und Bedrängnis heraus. Halina Krug im Sommer 2023 in einem Hotel in Berlin.
We have no time for very good poetry.
Wir haben jetzt gar keine Zeit für gehobene Dichtung. Für wirklich große Dichtung braucht es lange Phasen der Konzentration. Man muss am Text arbeiten. Aber für mich finde ich es ehrlicher, kein gutes Gedicht zu schreiben über eine schlechte Sache.
Write good poem about bad thing. for me.
Die Stichworte kommen in dem ganzen Zyklus vor, was dem ja eigentlich vorausging, nämlich das Guernica-Bombardement als erster großer Angriff einfach nur auf eine Zivilbevölkerung, der ja gar keine irgendwie Kriegsnotwendigkeit hatte, aber eben von deutscher Seite. Die Legion Condor probiert da was aus. Im Grunde könnten wir sagen, es waren deutsche Flugzeuge, also Wehrmacht, die diese Art des zivilen Bombardements begonnen hat. Dann geht der Zweite Weltkrieg los und es wird sofort fortgesetzt, also mit der schweren Bombardierung von Warschau. Nachher kommt Coventry dran, Rotterdam, immer so weiter. Also das ging dem allen voraus. Also kein Deutscher konnte etwa in den 40er Jahren, ab 43 etwa, sagen, irgendwie würde die Unschuld getroffen. Im Gegenteil. Das Stichwort Luftkrieg gegen Städte ist wieder aktuell.
War gives us a lot of material, but if you are inside the war, you don't take it as material.
Der Krieg versorgt uns mit reichlich Material. Aber wenn man in einem solchen Krieg drin ist, dann ist das kein Material. Es ist eine sehr traumatische Realität für dich und deine Verwandten und für andere Leute, die um dich sind. Vielleicht sieht es später einmal anders aus.
Drei. Sprich mir nach, es braucht nicht viel aus einer Stadt, eine Mondlandschaft zu zaubern oder Kohle aus den Menschen, die da wohnen. Stell dir vor, es hat eine Opernpause nur gedauert, Zeit zum Zigarettenholen, und auf Straßen Todesfallen brodelte der Teer. Eben Frost noch blau am Fahrradlenker klebt die Hand, schon herrscht Wüstenwind, fegt übers Häusermeer. In den Wintermänteln, pharaonensteif, sind sie verbrannt. Heißer war kein Sommer je, der letzte Luftalarm, kaum verebbt, da war im Zentrum noch die Asche warm.
Війна робить прірву між тими, хто її досвідчив, і тими, хто знаходиться.
Der Krieg reißt einen Graben auf zwischen denen, die ihn erlebt haben, und denen, die sich in sicherer Entfernung befinden. Ich sehe, dass es mit jedem Tag schwerer wird, Außenstehenden zu erklären, was wir, die wir mittendrin sind, empfinden. Und mein Bedürfnis, etwas zu erklären, schwindet. Wir sprechen eine Sprache, die immer unverständlicher wird. Uns ist nicht nach Dichtung, wenn dein Mann an der Front ist. Ein Teil der Verwandtschaft der furchtbaren Besatzung im Gebiet Cherson unterworfen ist und die anderen im Gebiet Kharkiv unter Dauerbeschuss stehen. Wenn du ständig auf den nächsten Luftalarm gefasst sein musst, weil dann manchmal wirklich was angeflogen kommt, das tötet, dann ist es schwer, erhaben zu sein. Dichtung fasst sich dann in eigenen Formen. Als spontanes Gebet, als Lamento oder sogar als Fluch wider den Feind. Der zeitgenössischen europäischen Dichtung sind diese Formen der Dichtung fremd. Sie sind funktional und rituell, äußerst kreatürlich in ihren Emotionen, überaus subjektiv, sehr pathetisch und intolerant. Es ist schwer, einem Feind gegenüber tolerant zu sein, der dich oder deine Kinder tötet. Wenn er nämlich die einen getötet hat, nimmt er sich die nächsten vor. Ich glaube nicht, dass sie darüber erhaben sein könnten.
Also hier sind alle Kriterien durchgemischt. Was hat jetzt funktionell mit rituell zu tun und kreatürlich in ihren Emotionen, überaus subjektiv? Gibt es denn eine objektive Literatur überhaupt? Also was meint sie denn? Und wenn ich die Wörter funktional und pathetisch höre, dann denke ich halt an Propaganda. Also das Wort ist im Deutschen halt negativ konnotiert, das muss es ja gar nicht. Propaganda ist überall, von allen Seiten. Es geht ja nur darum, dass man für etwas redet oder gegen etwas. Aber literarische Texte haben halt auch ihre eigene Geschichte und ihre eigenen Gesetze. Und wenn jemand ein Gedicht schreibt und dieser Mensch ist vom Krieg persönlich betroffen, bedeutet es nicht automatisch, dass dieses Gedicht gut ist und umgekehrt genauso.
We don't need very patriotic forms for fight, fight and fight, because it's a reality. It's not an area of propaganda.
Wir brauchen gar keine besonders patriotischen Formen für unseren Kampf, weil es die Wirklichkeit ist. Es geht nicht um Propaganda. Von der russischen Seite sieht das anders aus. Sie brauchen das, weil es für sie kein gerechter Krieg ist. Es ist eine russische Expansion auf unser Gebiet. Und ihre Soldaten, die benötigen Propaganda. Kämpft für irgendwas, kämpft fürs Mutterland, die russische Idee, was auch immer. Deswegen gibt es diese Art von Gedichten in der russischen Literatur. Es gibt ideologische Gründe dafür. Auf der ukrainischen Seite haben wir das nicht. Wir sind mit einer Realität konfrontiert und die motiviert uns für unseren Kampf.
Because we have a reality and we have a motivation, very strong motivation, in reality, to defend, to fight for.
Irina Shuvalova, wenn du schläfst. Mir wird leichter, wenn du schläfst. Denn mir scheint, wenn du schläfst, kannst du nicht sterben. Bist du ihr doch im Schlaf so viel näher, dieser anderen Welt, wo niemand mehr schießt. Umso mehr noch, als ich, wenn du schläfst, nicht schlafe. In gewisser Weise also Wache stehe. Wenn nicht für dich, du bist so weit weg, dann für diesen Tag, dieses Licht. Dir 6 Stunden in der Zeit voraus lasse ich die Morgensonne wie eine Fahne wehen über dem Land der Lebenden, über dem Land der Toten. Deren Grenze haben die Waffen in die Bäume gehängt, sich lässig ins Gras gelegt. Diese 2 Länder haben ihre diplomatischen Beziehungen noch nicht abgebrochen.
Also das geht ja auch im ganz Praktischen so, dass meistens ukrainische Autoren sich im Moment dagegen wehren, mit Russischen zusammen auf einem Podium zu sitzen. Ich kann das nachvollziehen, denn ich weiß nicht, wie ich reagieren würde in dieser Situation, wenn ich selbst ein Bein verloren hätte im Krieg oder meine Liebsten tot wären. Da möchte ich niemand moralisch kommen und sagen, du hast dich aber gerade mit denen an den Tisch zu setzen jetzt. Also da ist sozusagen alles denkbar und insofern auch alles gerechtfertigt. Aber wenn man ein bisschen Abstand nimmt, muss man natürlich sagen, es hat jeder die Möglichkeit und das Recht, über alles zu schreiben. Es heißt ja nicht, dass man sich anmaßt, aus der Erfahrung heraus das zu tun. Aber ich könnte natürlich selbst auch einen Text zu dem Krieg, der zurzeit stattfindet, gegen die Ukraine was schreiben. Aber es würde etwas völlig anderes sein als von einer Betroffenen oder einem Betroffenen. Und ich würde mir trotzdem natürlich wünschen, dass auch russische Autorinnen und Autoren die Möglichkeit hätten, mit Ukrainischen zu sprechen, weil es sind ja in der Regel nicht die Leute, die für Putin sind.
Ich hatte jetzt einige Kriegsgedichte auch von dieser ukrainischen Dichterin Jekaterina Dedeschowa übersetzt und die waren wirklich gut. Also es hatte nichts zu tun mit Pathos, mit kreatürlich und rituell und funktional und so weiter. Und ich habe diese Texte mit den Übersetzungen auch an mehreren Unis immer mitgenommen und die Studenten gefragt, was sie darüber denken. Und wir sind dann irgendwie immer dazu gekommen, dass solche Gedichte dem Schrecken des Krieges irgendwie einen Sinn verleihen. Also im Sinne, dass Dichtung auch, also jetzt nicht unbedingt teilen kann oder so, aber sie kann diesen schlimmen Sachen auf ästhetischer Ebene irgendeinen Sinn verleihen einfach. Und es können gute Texte herauskommen, die ein wenig trösten oder ja, die einfach funktionieren als Texte.
Ekaterina Derischeva. Die Häuser sprechen miteinander. Die Häuser sprechen miteinander. Wo eine Granate explodiert und Facettenlinsen zerbrechen, bleibt nur natürliches Licht. Als Wasser und Essen bleibt Luft. Sie wünschen sich, Riesen zu werden, wegzugehen an einen ruhigen Ort, aber es gibt keinen. Und beim Auseinanderfallen steigt jedes von ihnen höher und höher auf gedrehten Wolkenfäden empor.
Gegen Leute mit Maschinengewehren helfen keine Metaphern. Halina Krug.
Ich hoffe, dass ich immer noch metaphorischer habe und für die Ewigkeit gedacht schreibe, ehrlich gesagt. Und ich glaube, dass sie das auch so um die Ecke doch auch genauso meint. Nur, dass jetzt plötzlich die Metapher eine andere geworden ist und die Ewigkeit eben kürzer. Weil die Ewigkeit ist ja nichts anderes als eine Zielgruppe, eine Leserschaft, die angesprochen wird. Ich habe das aber auch so verstanden, dass sie explizit Gedichte meint, die das Kriegsgeschehen beschreiben. Und mir wäre es unmöglich, jetzt Gedichte zu schreiben, die über den Krieg schreiben, während ich nicht dort bin. Es gibt ja Menschen, die über den Krieg auf ukrainischem Boden schreiben, während sie in Deutschland sind. Das finde ich auch untragbar. Meine Lösung dafür ist eben, ich schreibe Gedichte nicht darüber, was da passiert, sondern darüber, was mit mir passiert. Liebes Tagebuch, Kriegsbuch, Asbestbuch und Schwefelbuch, Dampfschwadenbuch über Panzerkarossen. Das Kind rollt in den Haufen Fallobst. Die Botschaft auf seinem Rücken wird lesbar. Ich habe so Phasen, bei denen ich sehr viel Nachrichten lese oder schaue oder höre und dann wieder Wochen, wo ich es überhaupt nicht ertragen kann, Nachrichten dazu zu hören. Und das liegt daran, dass mich vieles wahnsinnig mitnimmt. Und eine Nachricht, die mich sehr mitgenommen hat, war, dass Frauen in der Ukraine angefangen haben, ihren Kindern die Adressen der Verwandten, die Kontaktdaten auf die Rücken zu schreiben, auf dem Weg nach Deutschland oder auf der Flucht einfach in ein anderes Land, aus Angst, dass sie vom Kind getrennt werden oder auf der Flucht sterben, damit diejenigen, die das Kind finden, wissen, wen sie erreichen können. Rette weiter, reite den Weg. Du flüsterst, wir treten den Weg, wir malträtieren den Weg. Verschwinde Weg, verschwinde Phosphor, greller als Wort und Idee. Du flüsterst dem Kind, dreh dich um, schöner Stein. Und diese Nachricht hat bei mir diesen Zyklus ausgelöst, dass ich dieses absolut, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber dieses im Fundament metaphorische und gleichzeitig ganz einfache, diesen ganz einfachen Nutzen von Schrift und Schreiben verstanden und bearbeitet habe. Also was bedeutet mein Schreiben von Gedichten im Vergleich zu diesem Schreiben von den Kontaktdaten auf den Rücken eines Kindes?
In den Schützengräben der Weltkriege wurden Gedichte nicht nur geschrieben, sie wurden auch massenhaft gelesen, in leichten, dünnen Heften, sogenannten Feldauswahlen. In den Frontbuchhandlungen, die meist in umgebauten Reisebussen untergebracht waren, konnten sich die Soldaten mit Lesestoff versorgen. Zu ihrer Erbauung, zum Trost, zur Aufheiterung, um nicht verrückt zu werden, auf dass sie weiter funktionieren konnten in der großen Tötungsmaschinerie.
Naja, das war das, was in den Tornister passte. Und ja, da gab es sozusagen von der Reichsschrifttumskammer vorbereitetes Material. Also auch unsere sogenannten Klassiker wurden daraufhin durchgesehen, inwiefern sie jetzt wehrpatriotisch eine Rolle spielten. Gewisse Gedichte halt speziell von Hölderlin, vielleicht nicht alles. Und auch Nietzsche, wie wir wissen, ist ja stark zugerichtet worden. Schon mit Goethe sehe ich da Schwierigkeiten. Also es gibt ja ausgesprochen wehrdienstuntaugliche Autoren, nicht? Vielleicht privat konnte man sicher sich seinen Morgenstern mitnehmen, aber gewisse andere Autoren wären schon schwierig gewesen. Das ist immer die Frage, was taugt überhaupt für dieses Wehrkonzept? Ne? Und ja, vaterländische Gesänge, das ging immer, auch wenn sie einst anders gemeint waren. Natürlich war Kleist auch so ein Mann, den man dann gut missbrauchen konnte.
Ergiebig für die Propaganda war ausgerechnet Hölderlin. Die Feldauswahl seiner Gedichte wurde vor Weihnachten 1943 in 100.000 Exemplaren an die Ostfront verschickt. Karl-Heinz Ott hat diese braune Vereinnahmung in seinem Buch Hölderlins Geister unter die Lupe genommen. Eine besondere Rolle in der Zurichtung Hölderlins durch die NS-Propaganda spielt eine Ode, die der Dichter 1799 verfasste, wohl aus Begeisterung für die Französische Revolution. Es sind speziell die Überschrift und die letzten Verse, die berüchtigt sind, weil sie sich so gut dazu eigneten, missbraucht zu werden.
Der Tod fürs Vaterland. Du kommst, o Schlacht, schon wogen die Jünglinge hinab von ihren Hügeln, hinab ins Tal, wo keck herauf die Würger dringen, sicher der Kunst und des Arms, doch sicherer kommt über sie die Seele der Jünglinge, denn die Gerechten schlagen wie Zauberer und ihre Vaterlandsgesänge lähmen die Knie den Ehrelosen. O nimmt mich mit in die Reihen auf, damit ich einst nicht sterbe gemeinen Tods. Umsonst zu sterben, lieb ich nicht doch, lieb ich zu fallen am Opferhügel, fürs Vaterland zu bluten des Herzens Blut, fürs Vaterland, und bald ist's geschehen zu euch, ihr Teuern, komm ich, die mich leben, lehrten und sterben, zu euch hinunter.
Ich glaube, es ist bei Dichtung sehr schwierig, von einem ganz klaren Missbrauch zu reden, denn Eine wirklich große Dichtung lebt ja von ihrer Vieldeutigkeit, dass sie sich nicht einsperren lässt. Und die Nazis haben sie natürlich eingesperrt in ein Raster für ihre Zwecke. Insofern ist es ein Missbrauch. Aber dass Dichtung vieldeutig, mehrdeutig ist und in verschiedenen Zusammenhängen auch benutzt werden kann, das gehört eigentlich fundamental zu Dichtung überhaupt. Wenn man aber dann den historischen Konnex sieht, spricht ja alles dafür, dass es mit Blick auf die Französische Revolution geschrieben wurde. Dann bekommt es ein ganz anderes Licht, eine ganz andere Atmosphäre. Und das wurde natürlich vollkommen ausgeblendet. Wie oft im Lichte dürstet ich euch zu sehen, ihr Helden und ihr Dichter aus alter Zeit. Nun grüßt ihr freundlich den geringen Fremdling und brüderlich ist's hier unten. Und Siegesboten kommen herab, die Schlacht ist unser, lebe droben, o Vaterland, und zähle nicht die Toten, dir ist, Liebes, nicht einer zu viel gefallen.
Зараз п'ята частина моєї країни тимчасово окупована.
Gegenwärtig ist ein Fünftel meines Landes vorübergehend besetzt. Und leider ist das keine Metapher. Die Menschen aus den besetzten Gebieten werden getötet, terrorisiert, in Filtrationslager nach Russland verschleppt, Eltern und Kinder getrennt, entnationalisiert. Keine Dichtung hat dafür Worte. Der Verlust dieser Menschen reißt eine klaffende Wunde, die bleibt. In unseren Seelen, in unserer Kultur, Wissenschaft, Wirtschaft, Industrie, Gesellschaft. Das ist keine Metapher. Ich kenne keine Dichtung, die diese Wunde heilen könnte. Dieser Krieg bringt uns alle um, jeden auf seine Weise. Obwohl wir äußerlich vielleicht heil und unversehrt aussehen, doch wir bewegen uns jetzt in kleinen Sprüngen fort. Selbst in einem offenen Raum unter lauten Tönen zucken wir zusammen. Und unsere kleinen Kinder, die die Erfahrung machen mussten, unter Beschuss im Keller zu sitzen, weinen nicht, wenn sie Angst haben. Selbst die Kleinsten wissen schon, dass Weinen sie das Leben kosten kann. Und auch das ist keine Metapher. Der Krieg vereindeutigt alles in einem Maß, dass für Dichtung praktisch kein Raum mehr bleibt. Nur noch Zeugenschaft.
Що місця для поезії практично не залишається, тільки для свідчення.
Eines Tages wird es wohl große Monographien dann auch zu diesem Krieg geben und die Dokumente, die sich darin finden, die können wir zum Teil jetzt schon sehen. Also wir haben bereits Bilder, Ikonen, die, weil sie jetzt schon so oft wieder reproduziert worden, eines Tages diesen Charakter haben werden. Wir haben vermutlich auch schon Texte, die in der Zeit entstanden sind, die diesen dokumentarischen Charakter behalten werden. Aber alles, was reine Literatur ist, würde ich sagen, schmiert dagegen erstmal ab. Weshalb es nicht wirklich sowas gibt wie eine echte Möglichkeit der Poesie, darauf zu reagieren, glaube ich. Auf gar keinen Fall würde man jetzt irgendein Metrum suchen oder das Ganze in Sonetten oder Oden verpacken, das sicher nicht.
Dann dachte ich, okay, es gibt ja immer noch Israel. Und als Kind wusste ich auch immer, bei meinen Eltern liegt so eine Einladung nach Israel im Schlafzimmer. Und wenn was ist, ganz theoretisch, dann könnten wir ja hin. Und jetzt ist das auch weggebrochen. Ich hatte da auch einen Text geschrieben für meinen nächsten Lyrikband. Als der Krieg begann, flohen Ukrainer und Russen nach Israel, um jetzt von islamistischen Raketen gesprengt zu werden. Wir sind es gewohnt, über Anschläge, Angriff und Leichen zu lesen. Je furchtbarer alles um uns herum, desto besser schmeckt uns das Wasser abends vor dem Schlafengehen. Ja, das war einfach so mein erster Gedanke nach dem 7. Oktober auch, dass in Israel gerade sowohl die Russen als auch die Ukrainer sind, die von diesem ersten Krieg geflohen sind und jetzt fängt es wieder an und schon in Israel. Also was bleibt uns überhaupt noch an sicheren Ländern, an Zufluchtsorten?
Das Gedicht.
Ja, genau. Ja, also für mich sind Texte die einzige Konstante oder eine der ganz wenigen Konstanten in meinem Leben, die ja irgendeinen roten Faden bilden.
In the time of war, poetry have a function.
In Kriegszeiten hat Poesie eine Funktion, nicht nur ästhetisch, sondern auch therapeutisch. Eigentlich mag ich keine funktionale Dichtung, aber im Krieg wird sie gebraucht.
But in this time it works.
Ich denke aber, dass Poesie trösten kann und dass sie doch gewissermaßen heilen kann. Also natürlich werden keine Menschen auferstehen, indem man Gedichte liest. Und es werden auch keine Kriege beendet, indem man Gedichte schreibt. Aber es können irgendwelche Brücken geschlagen werden, vielleicht auch ganz kleine Brücken.
I'm looking for something what helps me to survive physically and emotionally. And I remember that after the beginning of full-scale war, I start to recollect everything that my grandmother told me about the Second World War.
Ich suche nach etwas, das mir hilft zu überleben, physisch und emotional. Seit dem Überfall denke ich oft an das, was meine Großmutter aus dem Zweiten Weltkrieg erzählte und das anders war als das, was in den sowjetischen Büchern stand. Sie erinnerte sich an viele Einzelheiten und das hilft mir, nun diesen Krieg zu verstehen. Es ist immer wichtiger für mich geworden.
Were not very important for books about war, but were very important for me to understanding this war. And I remember that after the beginning of war, I start to understand more from her stories.
Das Kriegsende 1945 erlebt der deutsche Lyriker Günter Eich in einem amerikanischen Gefangenenlager. Dort entstehen berühmte Gedichte wie Inventur oder Latrine. Sie zählen auf, was ihm geblieben ist. Ein Bleistift, der Verse schreibt, die er sich nachts ausdenkt. Oder die Verse anderer Dichter, die er im Kopf hat, ob er will oder nicht, in den basalsten menschlichen Situationen.
Latrine. Über stinkenden Graben, Papier voll Blut und Urin, umschwirrt von funkelnden Fliegen, hocke ich in den Knien, den Blick auf bewaldete Ufer, Gärten, gestrandetes Boot. In den Schlamm der Verwesung klatscht der gesteinte Kot. Irre mir im Ohre schallen Verse von Hölderlin. In schneeiger Reinheit spiegeln Wolken sich im Urin. Geh aber nun und grüße die schöne Garonne. Unter den schwankenden Füßen schwimmen die Wolken davon.
Celan sagt ja, ich schreibe nicht Metaphern. Also wenn ich von Arnika und Augentrost rede, dann sind es die, die dort oben bei der Fahrt Todtnauer Berg, oder wenn ich von schwimmenden Hölderlin-Türmen rede, meine ich nichts Verborgenes. Man muss nur am Neckar stehen, dann sieht man die schwimmende oder den schwimmenden Hölderlin-Turm, wie er ja auch seine bizarren Formen kriegt und wieder zusammenfindet, auseinandergeht. Und so würde ich das auch lesen bei Günter Eich. Man darf dahinter gar nicht etwas suchen, was vielleicht über Hölderlin jetzt was Schreckliches aussagt und, oh Gott, wir mussten Hölderlin lesen im Tornister, in Tornister-Ausgaben. Ich glaube, man kann es als Bild nehmen. Die Latrine, Hölderlin, gestrandetes Boot, Schlamm, Verwesung. Und dann liest man diese Verse. Geh aber nun und grüße die schöne Garonne.
Ich habe noch ein Gedicht mitgebracht. Das wurde neulich gedruckt in einer Anthologie über Lieben. Und da geht es um Gedichte von quasi migrantischen, postmigrantischen oder was auch immer Autoren. Und das Thema war Liebe und Migration. Und es war sehr schwierig. Ich war damals, als ich das Gedicht geschrieben habe, am LCB in Berlin und habe sehr viele Nachrichten gelesen von dem Krieg in der Ukraine. Und dann habe ich mich gefragt, was kann ich denn noch schreiben? Was bleibt mir als Liebe im Sinne von Verbundenheit zu irgendeinem Land oder einer Heimat oder so? Und dann habe ich ein Gedicht geschrieben mit dem Titel Imbiss, Rassia, S-Bahn Charlottenburg, Berlin. Mein Diplomatenstatus endet unter dem Neonschild. In der Falte am Hals kleben Krümel aus Hefe und Quark. Es flogen zwei Krokodile, eins gegen Osten und eins, das war rosa. Lesen Sie beim Mittagessen keine sowjetischen Zeitungen. Männer horten unter dem Tisch Nistmaterial, demonstrieren ihre geringe durchschnittliche Lebenserwartung. Sie sind zu wenige, um miteinander froh zu sein. Mein Rouge besteht, das Rote bete, ich schreite en passant und tue Deutsch. Gerade werden viele Kinder auf Bahnhöfen geboren.
Rette weiter, reite den Weg. Du flüsterst, wir treten den Weg, wir malträtieren den Weg. Verschwinde Weg, verschwinde Phosphor, greller als Wort und Idee. Du flüsterst dem Kind, dreh dich um, schöner Stein.
Krieg ist keine Metapher. Über Lyrik im Ausnahmezustand. Feature von Norbert Hummelt. Es sprachen Isabella Bartdorf, Franziska Bayer und Felix Strobel. Ton und Technik Boris Kellenbenz und Anke Schlipf. Regie Nicole Paulsen. Redaktion Anja Brockert. Produktion Südwestrundfunk 2024.
Und noch eine kleine Werbung hintendran. Jetzt ebenfalls online. Arthaus Doku. Eine wunderbare Reihe besonders aufwendig gestalteter Dokumentationen von ARD und Deutschlandfunk. Intelligent kollagierte Geschichten, soundfette Audios. Arthaus Doku, der anspruchsvolle Dokumentarfilm für die Ohren. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.